Ja, danke euch, Brüder, für diese zwei super starken Zeugnisse eben schon. Matteo sagte am Anfang, viel wichtiger als der Fußball ist, dass er Jesus liebt. Deshalb steht er hier vorne. Und Simon hat von dieser Liebe gesprochen. Die hat er selber erfahren, die er hier erlebt hat, von den Ordnern, die ihn schon begrüßt haben, wo er gemerkt hat, das ist eine Liebe, die ist nochmal anders. Da muss der Heilige Geist in diesen Menschen sein. Für uns Christen ist die Liebe doch so ein wichtiges Thema, oder? Sowohl Gottes Liebe für uns, als auch die Liebe, die wir untereinander haben wollen. Die Liebe war dem Apostel Johannes auch ein ganz großes Thema. Er hat so viel über die Liebe geschrieben, dass man ihn den Apostel der Liebe nennt. Aber ausgerechnet dieser Johannes fordert uns an einer Stelle dazu auf, etwas nicht zu lieben. Es gibt eine Liebe, die uns Christen nicht auszeichnen darf. Und das ist die Liebe zur Welt. Darüber spricht unser heutiger Bibeltext aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. Und der Predigttitel lautet so, wie es im Text selbst heißt: Liebt nicht die Welt. Lasst uns gemeinsam, um den Gesamtüberblick zu bekommen, diese drei Verse als Ganzes lesen. Da heißt es: Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Direkt vor unserem heutigen Bibelabschnitt hat Johannes die Leser des Briefes total ermutigt. Er hat ihnen Zuspruch gegeben. Er hat ihnen deutlich gemacht, welche Identität sie in Christus haben. Er hat davon gesprochen, dass ihnen ihre Sünden vergeben wurden, dass sie Gott kennengelernt haben, dass sie stark gemacht sind im Herrn, dass sie den Bösen überwunden haben. Diese Art Zuspruch, die brauchen wir Christen immer wieder, vergewissert zu werden, wer wir in Christus sind. Aber nach all dem Zuspruch macht Johannes jetzt hier etwas zum allerersten Mal in diesem Brief. Er fordert uns zu etwas auf. Wir brauchen als Christen sowohl Zuspruch als auch Anspruch an unser Leben. Um im Glauben zu wachsen, brauchen wir konkrete Anweisungen, um Gottes Willen besser zu verstehen und zu erkennen. Und in der heutigen Predigt werden wir besonders eben mit diesem Anspruch an das Leben als Christ konfrontiert. Und die Aufforderung hier lautet: Liebt nicht die Welt. Und der Text gibt uns drei sehr gute Gründe dafür, warum wir die Welt nicht lieben sollen. Erstens, weil du nicht gleichzeitig Gott und die Welt lieben kannst. Zweitens, weil die Welt dein Herz von Gott wegzieht. Und drittens, weil du sonst mit der Welt untergehst. Wir starten mit Vers 15. Warum sollen wir die Welt nicht lieben? Weil du nicht gleichzeitig Gott und die Welt lieben kannst. Ich lese nochmal Vers 15. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Liebt nicht. Das ist eine Aufforderung, die vielleicht ein bisschen überraschend ist. Ist es nicht gerade die Liebe, die uns Christen auszeichnet? Sind wir nicht als Christen aufgefordert, zu lieben, einander zu lieben, selbst unsere Feinde zu lieben? Warum sollen wir die Welt nicht lieben? Wie passt das zusammen? Gott sagt uns hier ganz klar, dass wir etwas nicht lieben sollen. Es dennoch zu tun, wäre also ungehorsam gegenüber Gott. Es wäre Sünde. Manchmal fragen Menschen, kann denn Liebe Sünde sein? Gottes Antwort hier ist eindeutig: Liebe kann Sünde sein. Wisst ihr, wir müssen eins verstehen. Wir Menschen lieben immer. Die Fähigkeit zu lieben ist tief in unser Herz hineingeschrieben. Wir wurden geschaffen, um zu lieben, aber nicht irgendetwas. Wir sind geschaffen, um Gott zu lieben und das zu lieben, was er liebt. Im 5. Mose 6, Vers 5, da ruft Gott uns zu: Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Hier wird doch schon deutlich, Liebe ist nicht einfach nur ein Gefühl, eine Emotion. Liebe betrifft mein ganzes Sein, mein Herz, meine Seele, meine Kraft. Alles, was du entscheidest, begehrst, denkst, sagst und tust, ist Ausdruck dieser Liebe. Paul David Tripp hat das, finde ich, ganz gut zusammengefasst, als er schrieb: Gott erschuf den Menschen mit dieser Fähigkeit, um in einer zutiefst liebenden, das Herz Beherrschenden, Motivation Erzeugenden, ihn Verehrenden, zur Freude anregenden Beziehung zu ihm zu leben. Die Fähigkeit des Menschen zu lieben war auf Gott hin erschaffen. Aber wisst ihr, die Tragödie dieser Welt ist, dass sie sich von der Liebe Gottes abgewandt hat. Und dass wir Menschen unsere Herzen stattdessen auf etwas anderes gerichtet haben. Statt Gott zu lieben, lieben wir die Welt. Statt den zu lieben, der die Liebe selbst ist, laufen wir von einer Sache zur nächsten in dieser Welt, um Erfüllung, um Liebe, um Freude, einen Moment des Glücks zu finden. Aber wir bleiben leer, weil diese Welt uns keine bleibende Erfüllung bieten kann. Und deshalb ruft Gott den Kindern Gottes hier zu: Liebt nicht diese Welt, liebt nicht mehr diese Welt. An dieser Stelle müssen wir klarstellen, was ist eigentlich mit dieser Welt gemeint? Ja, denn wenn in der Bibel Welt steht, dann kann damit auch Unterschiedliches gemeint sein. Zum einen gibt es die Bedeutung der Welt als die Schöpfung Gottes. Mit der Welt kann also alles Geschaffene gemeint sein, das Universum, die Erde, auf der wir leben. Aber Gott ruft uns hier nicht zu, dass wir die Schöpfung Gottes nicht lieben sollen. Wir dürfen uns freuen an dem Guten, was Gott gemacht hat. Manchmal bedeutet der Begriff Welt aber auch, oder ist er ein Synonym für die ganze Menschheit. In diesem Sinne schreibt Johannes auch in Johannes 3, Vers 16, dass Gott die Welt liebt. Ihr kennt diesen bekannten Vers. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, Gott liebt die Welt. Er liebt die Menschen dieser Welt so sehr, dass Jesus Christus sein Leben gab für die Rettung der Menschen. Johannes 3,16 wirkt jetzt vielleicht auf den ersten Blick wie ein Widerspruch zu unserem heutigen Text, oder? Wenn Gott die Welt liebt, warum sollen wir sie nicht lieben? Es gibt noch eine weitere wichtige Bedeutung für den Begriff Welt. Und das ist auch das, was Johannes meistens mit dem Begriff Welt sagen möchte. Spricht er von der Welt, dann geht es ihm meistens nicht um diese physische, materielle Ebene, sondern die geistliche Dimension. Die Welt als ein System, das sich gegen Gott gewandt hat. Ein Weltsystem, in dem der Satan seine begrenzte Macht ausüben kann und deshalb auch als Fürst dieser Welt bezeichnet wird. Ihr Lieben, wir leben in einer Welt, die ihren Schöpfer größtenteils ablehnt. Eine Welt, die glaubt, ohne Gott auskommen zu können. Eine Welt, in der die Prinzipien und Ordnungen Gottes verdreht werden. Eine Welt, in der Sünde verharmlost oder legalisiert wird. Eine Welt, in der Geld, Sex und Macht regieren. Das trifft nicht auf jeden Menschen zu. Aber das ist das System dieser Welt, das System des Bösen, das unsere Welt so prägt und wo der Satan wirkt. Dieses Weltsystem liebt Gott nicht. Aber er liebt die Menschen in dieser Welt. Er liebt dich und er liebt mich. Und genau deshalb kam Jesus in diese Welt, um uns mit seinem ultimativen Liebesopfer zu retten, um uns herauszureißen aus diesem System der Welt und stattdessen Kinder Gottes zu werden, damit wir unsere Liebe jetzt wieder auf den richten, für den unsere Liebe geschaffen wurde. Als Kinder Gottes sind wir nicht mehr von dieser Welt. Wir leben zwar noch in der Welt, aber wir sind nicht mehr aus der Welt. In 1. Johannes 4, Vers 4, da macht Johannes das auch deutlich und sagt: Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Wir haben von Jesus eine neue Identität bekommen. Wir sind nicht mehr aus diesem Weltsystem. Wir sind aus Gott. Und genau deshalb kann es nicht sein, dass ich als Kind Gottes immer noch diese Welt liebe. Es wäre ein totaler Widerspruch, wenn ich, der ich durch die Liebe Gottes aus dieser Welt gerettet wurde, meine Liebe nun wieder der Welt schenke, aus der er mich doch heraus gerettet hat. Und deshalb heißt es hier so radikal: Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Der Theologe John Stott schreibt: Wenn wir ganz und gar von den Ansichten und Bestrebungen einer Welt eingenommen sind, die Gott ablehnt, ist es offensichtlich, dass wir keine Liebe zum Vater haben. Und diesen Widerspruch, den macht Jesus auch in der Bergpredigt in Matthäus 6 deutlich, wo er sagt: Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ebenso deutlich Jakobus 4. Ihr Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Der Welt zu dienen, ihr Freund zu sein oder sie sogar zu lieben, kann für uns Christen doch keine Option sein. Sehen wir das hier? Ich kann nicht gleichzeitig Gott und die Welt lieben. Der bekannte Prediger Spurgeon veranschaulichte es mal so: Wenn ich einen Bruder hätte, der ermordet worden wäre, was würdest du von mir halten, wenn ich täglich mit dem Mörder verkehren würde, der den Dolch in das Herz meines Bruders gestochen hat? Sicherlich müsste auch ich ein Komplize an diesem Verbrechen sein. Die Sünde hat Christus ermordet. Willst du ihr ein Freund sein? Die Sünde hat das Herz des menschgewordenen Gottes durchbohrt. Kannst du sie lieben? Liebe zur Welt darf für uns Christen keine Option mehr sein. Und bitte versteht es richtig. Wir sind aufgefordert, die Menschen dieser Welt zu lieben. Wenn Gott die Menschen der Welt liebt, sollten wir es auch. Aber wir lieben nicht die von der Sünde durchdrungenen und verdrehten Prinzipien dieser Welt, weil sie sich direkt gegen den wenden, dem unsere Liebe allein gehört, unseren Herrn, der sein Leben für mich gab. Und deshalb müssen wir uns in manchen Fragen auch ganz klar positionieren und Sünde beim Namen nennen, das ist klar. Wir dürfen die Welt und ihre Ablehnung zu Gott nicht verharmlosen. Aber ihr Lieben, das Ganze hier beginnt bei uns. Diese Aufforderung gilt in erster Linie dir und mir, die wir durch Jesu Liebe gerettet wurden. Johannes schreibt hier nicht zur Welt, er schreibt zu uns Gläubigen, die wir in der Gemeinde sind. Weil wir in der Gefahr stehen, unser Herz wieder an diese Welt zu hängen. Hier geht es nicht um die Frage, ob du eher Gott liebst oder eher die Welt. Was von beidem du mehr liebst, hier geht es um die Frage, wem deine Liebe exklusiv und ungeteilt gehört. Das ist wie in einer Ehe. Meine Ehefrau zu lieben bedeutet ja nicht, dass ich sie mehr liebe als eine andere Frau. Es bedeutet, dass meine Liebe exklusiv und ungeteilt nur ihr gilt. Alles andere ist Untreue. Der Aufruf lautet heute nicht nur lieb nicht die Welt, sondern auch liebe Gott allein. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Darf ich dich fragen, wie es um deine Liebe zu deinem Herrn heute steht? Liebst du den Herrn auf diese Weise? Ist dein Leben von deiner Liebe zu Gott bestimmt? Ist es das, was dich antreibt? Ist es das, was dich motiviert? In allen Bereichen deines Lebens, weil du den Herrn liebst, dass du ihm dienst. Sorgt deine Liebe zu ihm dafür, dass du Sünde in deinem Leben nicht tolerieren kannst, dass sie dich nicht kalt lässt? Ich weiß, diese Fragen haben es schon ziemlich in sich. Wer von uns könnte schon behaupten, völlig und ungeteilt Gott zu lieben? Aber weißt du, Gott erwartet nicht von dir, dass du es schaffst, ihn so zu lieben, wie er dich liebt. Da kommen wir niemals ran an diesen Maßstab. Aber er fordert von dir keine Perfektion, keine Fehlerlosigkeit, aber er fordert uns dazu auf, danach zu streben, zu lieben, was er liebt und zu hassen, was er hasst. Darum zu ringen mit unserem ganzen Herzen, immer wieder neu zu prüfen, Herr, wo gibt es was in meinem Leben, das mich von der Liebe zu dir aufhält? Denn gerade das zeigt doch echte Liebe, wenn ich für meine Liebe kämpfe. Wenn mir meine Liebe so wichtig ist, dass ich um diese Liebe kämpfe. Vielleicht merkst du, dass deine Liebe zu Gott nicht mehr so ist, wie sie mal am Anfang war. Die sogenannte erste Liebe ist nicht mehr vorhanden. Dann will ich dich heute gerne herausfordern, zu prüfen, wo du vielleicht Kompromisse in deinem Leben mit der Welt gemacht hast. Vielleicht ist es für uns jetzt auch noch nicht ganz so greifbar, worin sich eigentlich diese Liebe zur Welt auszeichnet. Was genau meint das ganz konkret? Wovor sollen wir uns jetzt hier eigentlich hüten? Und Johannes macht im nächsten Vers nochmal viel konkreter, wie das Wesen der Welt eigentlich aussieht. Und bei dem, was er schreibt, müssen wir uns ganz ehrlich alle eingestehen, dass jeder von uns sich dieser Dinge schuldig gemacht hat und dass diese Welt nicht irgendwo da draußen ist. Sie ringt um dein und mein Herz. Vers 16, warum sollen wir die Welt nicht lieben? Weil die Welt dein Herz von Gott wegzieht. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Es gibt drei Dinge, die diese Welt kennzeichnen, sagt er hier. Die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens. Anders ausgedrückt könnte man es auch so sagen, etwas genießen wollen, etwas haben wollen und etwas sein wollen. Aber nicht einfach nur irgendetwas, sondern etwas, das seinen Ursprung nicht in Gott hat, sondern von der Welt. denn ist ja klar, natürlich dürfen wir auch Dinge genießen in unserem Leben. Wir dürfen auch Dinge haben in unserem Leben. Und ja, wir dürfen und sollen auch etwas sein in unserem Leben. Die entscheidende Frage ist, was ist die Quelle deines Genießens, deines Habens und deines Seins? Worauf basiert all das in deinem Leben? Und wir müssen diese drei Dinge vielleicht mal richtig einordnen, damit wir verstehen, wie sie sich in unser Herz einschleichen können und wie sie uns von Gott wegziehen. Das ist einmal die Begierde des Fleisches. Man könnte sagen, es ist ein Verlangen und Sehnen meines Herzens nach bösen Dingen, die gegen Gottes Willen sind. Wir Menschen, wir sehnen uns nach Erfüllung. Wir sehnen uns nach Zufriedenheit und Liebe mit unserem ganzen Sein. Das hat Gott, denke ich, auch so in uns hineingelegt. Und das ist gut und von Gott gewollt. Aber was die Welt anbietet, ist eine verdrehte Liebe. Etwas, das nach Genuss und Liebe aussieht, aber in Wirklichkeit eine verdrehte Version davon ist. Ein Bereich, auf den sich das in der Bibel ganz häufig bezieht, ist der Bereich der Sexualität. Und gerade in diesem Bereich predigt diese Welt doch so deutlich eine Liebe, die dem Willen Gottes völlig widerspricht. Unsere Sexualität ist etwas so Schönes, von Gott geschaffenes. Und wenn sie im gottgegebenen Rahmen der Ehe von Mann und Frau geschieht und gelebt wird, ist sie ein Genuss. Aber diese Welt sagt, lebe deine Sexualität, wie auch immer du willst. Wenn du es begehrst, dann lebe es ruhig aus, egal mit wem und wie. Grenzen gibt es fast keine. Aber Epheser 4, 22 macht deutlich, dass das betrügerische Begierden sind, die uns zugrunde richten. Diese verdrehte Liebe macht schlussendlich nichts anderes, als uns zu schaden. Wenn du selbst in solchen sexuellen Erfahrungen Erfüllung und Annahme gesucht hast oder in diesem Bereich vielleicht auch gerade mit Sünde zu kämpfen hast, dann kennst du das sicher auch. Man begehrt es, man meint darin, einen kurzen Moment des Glücks zu finden, aber am Ende folgen immer wieder Leere und Bedauern. Und wisst ihr, das kann sich in ganz vielen anderen Bereichen unseres Lebens ebenso auswirken. Beim Trinken von viel zu viel Alkohol, zu viele Filme und Serien, zu viele Liebesromane, die man liest, weil man darin Genuss, Ablenkung, Glück sucht. Und am Ende nehmen einen diese Dinge doch nur gefangen und lassen einen leer zurück. Das zweite ist die Begierde der Augen. Und das meint so etwas wie gesteuert zu sein von äußerlichen, sichtbaren Dingen. Das haben zu wollen, was ich sehe, egal ob Gott es für gut befindet oder nicht. Und das erinnert total an die erste Sünde Evas. Genesis 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Diese Frucht war eine Lust für ihre Augen. Es sah für sie begehrenswert aus. Dabei hatte Gott sie doch so deutlich davor gewarnt. Doch ihre Frage war, will Gott mir vielleicht was Gutes vorenthalten? Ich sehe es doch. Es sieht so gut aus. Ich will es für mich haben. Und deshalb ist das eigentlich eine sehr egoistische Liebe. Es ist eine Liebe zu sich selbst, für sich selbst nehmen zu wollen. Und das eigentliche Problem dahinter ist, der fehlende Glaube, dass Gott mir mehr als genug gegeben hat. Dass Gott mich versorgt mit dem, was ich wirklich brauche. Und ich deshalb meine, Gott hält mir etwas vor und ich muss es mir nehmen, weil es gut aussieht. Unsere Augen sind dabei oft das Einfallstor für diese Begierden. Deshalb kämpft diese Welt um die Aufmerksamkeit unserer Augen. Von der Werbung draußen auf der Straße bis hin zu den Smartphones in unserer Hosentasche. All das bietet das Potenzial, uns total gefangen zu nehmen und dann ein Begehren in unseren Herzen zu wecken. Ich glaube, wir unterschätzen häufig, welche Macht unsere Smartphones und was wir darauf sehen, auf uns haben. Wie schnell können unsere Augen gefangen sein von Instagram, YouTube und anderem? Und während wir uns stundenlang Dinge anschauen, die das Muster dieser Welt predigen, wächst in uns der Wunsch, das haben zu wollen, was wir dort sehen. Den Reichtum? Besitz, Anerkennung bei den Menschen. Manchmal sind es total unscheinbare, bescheidene Dinge, die wir im WhatsApp-Status eines anderen sehen. Die Kleidung, das Haus, die Karriere, den gleichen schönen Urlaub oder die Frau eines anderen. Und all das suggeriert uns, dass wir zufrieden sein werden, wenn wir es endlich haben. Ja, wenn wir diesen nächsten Schritt gegangen sind, wenn wir diese nächste Sache haben, wenn wir das neueste, nächste Gerät haben, ja, dann werde ich noch mal einen Ticken glücklicher sein. Das fehlt mir noch zum Glück. Und wir kommen aus dieser Spirale nicht raus. So lange, bis man dieses Glück in der Gewissheit findet, dass Gott mir mehr als genug gegeben hat. Und dann ist da noch der Hochmut des Lebens. genau genommen meint es, etwas sein zu wollen, was man gar nicht ist. Ja, wir haben schon über verdrehte und egoistische Liebe gesprochen. Das hier ist sowas wie eine arrogante Liebe. Sich selbst groß machen zu müssen vor den Menschen. Vor anderen angeben zu müssen, was man nicht vielleicht alles hat oder wer man nicht eigentlich ist. Ja, ganz beiläufig, wenn man sich einander vorstellt zum ersten Mal, lässt man kurz fallen, was für eine wichtige Position man auf der Arbeit hat oder vielleicht auch in der Gemeinde. Man gibt damit an, wen man vielleicht Berühmtes kennt, ganz beiläufig natürlich. Wisst ihr was, ich habe sogar selbst erlebt, wie sogar theologisches Wissen in mir Hochmut erzeugt hat. Da meinte ich, den Leuten irgendwas erzählen zu müssen, nur damit sie wissen, boah, der weiß aber viel. Und dabei ist der Schein wichtiger als das Sein. Ist das nicht dieses Instagram-Leben, das uns diese Welt verkaufen will? Wir posten, wie toll unser Leben ist, was wir nicht alles haben, was wir gerade erleben, damit andere es sehen. Und wenn wir die Kamera beiseite legen, dann wird die Wirklichkeit sichtbar. Man macht sich selbst groß, statt Gott groß zu machen. Man sucht Bestätigung für sich selbst bei den Menschen, statt sie bei Gott zu suchen. Es ist eine arrogante Liebe, die Aufmerksamkeit für sich selbst will, statt sie auf den zu lenken, dem alle Ehre gebührt. Ein Schiff fährt auf dem Meer, aber das Wasser des Meeres gehört nicht in das Schiff hinein. Ein Schiff kann ohne Probleme tausende Kilometer auf dem Meer zurücklegen. Gefährlich wird es erst, wenn das Wasser beginnt, in das Schiff einzudringen. Als Christen brauchen wir keine Angst haben vor der Welt. Wir brauchen uns nicht isolieren von der Welt. Gefährlich wird es erst, wenn ihre Prinzipien und die Denkweise der Welt in unser Herz eindringt. Wenn wir anfangen zu lieben, was Gott hasst und zu begehren, was Christus ans Kreuz brachte. Und ich glaube, das beginnt ganz häufig, ganz klein, mit so einem ganz kleinen Loch im Bug, wo das Wasser der Welt langsam eindringt. Aber was klein beginnt, kann schnell zu einer echten Gefahr werden. Diese Dinge der Welt können sich so schnell unbemerkt in unser Herz einschleichen. Da sind wir alle in der gleichen Gefahr, ich genauso hier vorne wie ihr. Nach außen hin wirkt vielleicht alles gut, aber im Verborgenen ist das Wasser schon längst eingedrungen in mein Herz. Kennst du vielleicht diese kleinen Löcher im Bug deines Lebens? Dinge, bei denen du gerade Kompromisse machst. Wo du Dinge in deinem Leben zulässt, von denen du genau weißt, dass sie nicht gut sind. Schaut mal, ich spreche ganz bewusst nicht unbedingt diejenigen an, die sagen, ich weiß, da gibt es einen Kampf in meinem Leben auf geistlicher Ebene, wo ich auch kämpfe, wo ich dran bin und der Herr gibt mir auch Sieg, manchmal falle ich auch. Davon reden wir hier gerade nicht. Wir reden hier davon, gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du ganz genau weißt, du gehst gerade Kompromisse ein. Du lässt diese Sünde gerade sogar zu in deinem Leben. Keiner weiß vielleicht davon, aber du weißt ganz genau, eigentlich ist das ein blinder Fleck, den du gerade zulässt in deinem Leben. Und du tolerierst es. Wieder, diese Verse stehen hier nicht, damit wir mit dem Finger auf die Welt zeigen. Das hier ist in erster Linie an Christen geschrieben, weil wir in diesem Kampf stehen. Wir stehen in der Gefahr, Kompromisse in unserem Leben zu machen und uns diesen Prinzipien der Welt wieder anzunähern. Ja, wir kämpfen noch mit unserer alten Sündennatur und die Welt ringt um unser Herz. Aber wir sind nicht mehr aus dieser Welt. Und deshalb darf es nicht sein, dass wir leben wie diese Welt, dass wir uns bestimmen lassen, wovon diese Welt bestimmt ist, dass wir diese Dinge der Welt lieben, dass wir uns mit Sünde zufrieden geben. Sünde ist keine Kleinigkeit. Sünde hatte schwerwiegende Folgen. Sie hat unseren Herrn, den wir lieben, ans Kreuz gebracht. Hier geht es nicht einfach nur darum, dass du jetzt ein besseres Leben leben sollst. Es geht um die tiefere Frage: Liebst du Gott von ganzem Herzen? Denn wenn du in diesen Dingen Kompromisse eingehst, wird es deine Liebe zum Herrn angreifen. Und lass mich dir noch eine ganz wichtige Sache sagen. Diese Veränderung ist ein fortlaufender Prozess. Schaut mal, wie Paulus es in Römer 12, Vers 2 sagt. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Seid nicht wie diese Welt. Seht nicht aus wie diese Welt. Sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Diese Verwandlung, von der Paulus hier im Römerbrief schreibt, ist nicht eine einmalige Sache. Sie ist ein fortlaufender Prozess in unserem Leben. Kein Sprint, das ist ein Marathon. Aber es ist genau dieser Prozess, der anzeigt, wem unser Herz eigentlich gehört. Ein Mensch, der Stück für Stück alles in seinem Leben ablegen möchte, das aussieht wie diese Welt, ist ein Mensch, der wirklich Gott liebt. Mein Bruder, meine liebe Schwester, wenn du weißt, dass du gerade Kompromisse in deinem Leben mit der Sünde machst,
dann bitte ignoriere es heute nicht. Ich will dich ermutigen, komm heute zum Vater und bekenne ihm deine Schuld. Geh konkrete Schritte, um dich von der Sünde abzuwenden. Und ich bin überzeugt davon, der Herr wird dich stark machen auf diesem Weg. Lasst uns nicht die Welt lieben. Vielleicht fehlt dir an dieser Stelle jetzt aber trotzdem noch so ein bisschen die Motivation. Warum genau sollst du eigentlich diese Welt nicht lieben? Du hast den Eindruck, eigentlich will Gott ja doch diese schönen Dinge des Lebens dieser Welt vorenthalten. Wenn es dir so geht, dann gibt Johannes dir jetzt in Vers 17 einen dritten wichtigen Grund, warum du die Welt nicht lieben sollst. Drittens, weil du sonst mit der Welt untergehst. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Diese Welt wird vergehen. Sie hat ein Ablaufdatum. Sie ist dem Untergang geweiht. Und damit ist nicht so ein Untergangsszenario gemeint, wie der Einschlag eines Meteoriten oder sowas. Nein, es wird der Tag kommen, an dem Gott diesem bösen System der Welt ein Ende setzen wird. An dem die Herrschaft des Teufels vollständig beendet wird. Und diese Welt, die sich von Gott abgewandt hat, vergehen wird. Und in gewisser Weise hat es schon begonnen. Das hat Johannes schon ein paar Verse vorher gesagt, in Kapitel 2, Vers 8. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Das, was wahr ist in ihm und in euch. Weil die Finsternis vergeht, das gleiche Wort, und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Ihr Lieben, das Licht leuchtet schon. Und die Finsternis vergeht. Der Satan ist schon besiegt. Jesus hat diese Welt schon überwunden und sein Licht ist in dieser Welt schon sichtbar. Jesu Tod und Auferstehung haben die Macht des Teufels und des Bösen schon längst gebrochen. Es ist wie bei einem Sonnenaufgang. Bestimmt hat der eine oder andere sich schon mal das vorgenommen, früh aufzustehen, um diesen besonderen Moment zu erleben. Vielleicht seid ihr zu einem besonderen Ort gefahren, auf einen Berg oder ähnliches. Noch bevor die Sonne selbst zu sehen ist, kündigt sich früh am Morgen irgendwo am Horizont schon die Ankunft der Sonne an. Die ersten Lichtstrahlen durchbrechen die Nacht. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das Licht die Finsternis völlig verdrängt. Der geistliche Sonnenaufgang dieser Welt steht kurz bevor. Diese Welt und ihre Finsternis wird vergehen und Jesu Licht leuchtet schon. Nichts, was von dieser Welt ist, hat einen bleibenden Wert. Nichts davon können wir nach unserem Tod mit uns nehmen. Kein Besitz, keine Macht, keine Anerkennung der Menschen. Nichts, was in dieser Welt ist, hat einen bleibenden Wert für uns. Das ist wie bei einer Mogelpackung. Eine Mogelpackung, da sieht die Verpackung besser aus als das, was am Ende drin ist. Aber das Produkt hält nicht, was es verspricht. Ihr Lieben, diese Welt ist eine Mogelpackung. Sie hält nicht, was sie verspricht. Versteht ihr, was Gott uns hier sagen möchte? Seht ihr das Wunderbare, was Gott uns hier mitteilt, wenn er sagt, liebt nicht die Welt? Gott will uns nicht etwas Gutes vorenthalten. Ich weiß, vieles in dieser Welt sieht vielleicht gut aus für dich. Fühlt sich vielleicht sogar manchmal gut an. Aber Gott warnt uns in seiner Liebe und sagt, diese Welt wird vergehen und ich will nicht, dass du mit ihr untergehst. Ich liebe dich und ich will, dass du ewig lebst. Deshalb lieb nicht diese Welt und was in ihr ist. Liebe mich und was ich liebe, denn das hat ewigen Wert. Deshalb heißt es hier in diesem Vers 17 so mit starkem Kontrast, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Gott meint es so gut mit uns. Und deshalb ruft er uns auf, ihm zu vertrauen und seinen Willen zu suchen, seinen Willen zu tun. Was Gott will und was Gott liebt, hat ewigen Wert. Und deshalb, wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. So hat Jesus auch ganz klar ausgedrückt. In Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Wir müssen diese Aussage natürlich richtig einordnen. Johannes will uns nicht sagen, dass unsere Rettung von unserem Tun abhängt. Nein, hier geht es um diesen ganzen Kontrast, den diese drei Verse aufgezeigt haben. Dass auf der einen Seite der Mensch, der die Welt liebt und deshalb lebt, was diese Welt ihm predigt. Und er wird mit der Welt untergehen. Und auf der anderen Seite ist da der Mensch, der Gott liebt. Und weil er Gott liebt, danach strebt, Stück für Stück verwandelt zu werden, um nicht so auszusehen wie diese Welt. Er liebt den Herr, deshalb tut er, was diese Welt nicht sagt, sondern er lebt, was Gott ihm sagt, weil er ihm vertraut. Danach strebt er. Und das ist ein Mensch, der ewig leben wird. Dieser Vers stellt uns vor eine Entscheidung. liebe ich diese Welt und lebe für das Hier und Jetzt dieser Welt, das mich auf Erden nicht zufrieden macht und in Ewigkeit mich in die Verdammnis bringt? Oder liebe ich den Herrn? Liebe ich Gott allein? Lebe für ihn und darf die Perspektive Ewigkeit für mein Leben haben? William MacDonald hat das, finde ich, ganz gut veranschaulicht mit drei Bildern. Er sagte, wenn eine Bank kurz davor ist, Konkurs anzumelden, dann werden kluge Menschen dort kein Konto mehr eröffnen. Wenn das Fundament unsicher ist, dann werden kluge Bauherren nicht weiterbauen. Die Welt zu lieben und was in ihr ist, ist so, als würde man die Liegestühle an Bord der sinkenden Titanic neu aufstellen. Darf ich dich fragen, auf welche Karte setzt du in deinem Leben? Und ich spreche hier mal ganz bewusst zu dir, wenn Jesus noch nicht dein persönlicher Herr und Retter ist. Es gibt nur zwei Optionen. Entweder du setzt alles auf Gott oder du setzt alles auf die Welt. Aber lass dir gesagt sein, ohne Jesus ist alles nichts. Weißt du, was dabei so wichtig ist zu verstehen? Gott in seiner Liebe hat dich schon geliebt, als du noch gegen ihn warst. 1. Johannes 4, hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Trotz all der Boshaftigkeit dieser Welt und der Boshaftigkeit in meinem Herzen hat Jesus sein Leben für dich und mich gegeben, weil er uns so sehr liebt. Er hat am Kreuz die Schuld getragen, die wir mit unserer verdrehten, mit unserer arroganten, mit unserer egoistischen Liebe auf uns geladen haben. Er hat sein Leben für dich gegeben, weil er möchte, dass du ewig lebst. Er will nicht, dass du mit dieser Welt untergehst, deren Ende näher ist, als uns wahrscheinlich bewusst ist. Und vielleicht hast du diese Entscheidung eigentlich schon lange vor. Du weißt das alles. Aber es gibt etwas, das dich auffällt in deinem Leben. Etwas, was dich zurückhält. Etwas, das du genießen willst. Etwas, das du weiterhin haben willst. Etwas, das du gerne sein willst. Und du weißt genau, du müsstest es eigentlich loslassen, wenn du zu Gott kommst. Ich will dich eine Sache fragen. Ist es das wirklich wert, daran festzuhalten? Jim Elliot in diesem sehr bekannten Zitat sagte, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ich will dich ermutigen, heute eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du das tun willst, dann lade ich dich ein, während des Liedes, das wir auch gleich gemeinsam singen wollen, vorne zum Kreuz zu kommen. Nicht um zu mir oder sonst irgendwem hier vorne zu kommen, sondern symbolisch zum Kreuz zu kommen, zu Jesus zu kommen. Dort vielleicht ein Gebet zu ihm zu sprechen oder auch gerne, wenn du ein Gespräch möchtest, auch das wahrzunehmen. Aber auch uns Gläubigen gilt diese Ermutigung hier heute. Ihr Lieben, wegen diesen Wahrheiten, die wir jetzt gehört haben, folgen wir doch Jesus nach. Weil wir wissen, es lohnt sich, alles für den Herrn zu geben, weil wir in Ewigkeit alles gewinnen werden. Vielleicht war die Predigt heute für dich, ich weiß es nicht. Und du willst das ein oder andere Loch im Bug deines Lebens stopfen. Vielleicht hast du heute gemerkt, es wird Zeit, deine Liebe zum Herrn wieder neu zu entfachen, weil sie nicht so ist, wie sie sein sollte. Vielleicht willst du neu ganze Sachen machen, ungeteilt Gott lieben und das auch symbolisch zum Ausdruck bringen. Dann will ich dich auch ganz herzlich einladen, hier zum Kreuz zu kommen vor den Herrn. Nutze gerne aber auch die Zeit, wenn du das nicht möchtest, vielleicht in der Reihe, das Lied mit Herzen mitzusingen, das wir gleich singen, und zum Herrn zu sprechen. Gott segne dich dabei. Amen.